Folge 89. 5 überraschende Details über Vitamin D. In dieser Folge sprechen Pavel und ich über Vitamin D3. Ich habe selbst einen Vitamin D-Mangel gehabt, obwohl ich Nahrungsergänzungsmittel genommen habe und viel in der Sonne bin. Deswegen, Vitamin D ist ganz wichtig. Du erfährst in dieser Folge, dass Vitamin D eigentlich kein klassisches Vitamin ist und wo du es in der Nahrung findest. Außerdem lernst du, dass Vitamin D durch den Körper selber hergestellt werden kann und welche Werte du haben solltest. Und nicht vergessen, wenn du uns auf YouTube siehst und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere unseren Kanal Evolution Radio Show. Wenn du das Podcast hörst, dann findest du die Links für Apple, iTunes und Android auf unserer Homepage evolutionradioshow.de. Und wir haben ein bisschen im Archiv gegraben und da verstecken sich so einige Schätze. Es wäre irgendwie schade, wenn die in Vergessenheit geraten. Deswegen ist dies eigentlich eine Wiederholung, und zwar der Folge 62. Aber da der Winter naht, ist es einfach relevant und besonders wichtig. Und man kann eigentlich gar nicht oft genug über Vitamin D sprechen. Darum jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Das Sonnenvitamin D ist heute unser Thema. Und so wie immer, es tut sich ja, also es wird ja laufend neue Sachen entdeckt auch und festgestellt und erforscht. Und ich war jetzt bei einer Konferenz für menschliche Medizin in Frankfurt vom Professor Spitz und von Herrn Uwe Gröber aus organisiert. Und da war ein Update zu Vitamin D allgemein. Und ich habe mir gedacht, wir reden heute einfach ein bisschen über das Vitamin D. Wofür ist es gut? Wie sollte man es einnehmen? Worauf kommt es an? Was ist überhaupt ein Mangel? Und diese Dinge, denn Vitamin D ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der keine Vitamin D-Mangel hat.
Genau, also wir beide wahrscheinlich haben keinen.
Ich habe schon einen.
Du hast einen,
ja? Ja, voll arg. Ich war jetzt erst messen und war total schockiert, okay. Muss ich echt sagen, weil ich habe supplementiert.
Okay, was sehr mir, interessant.
Ja, wirklich interessant, was mir sagt, das Supplement, das ich genommen habe, ist entweder nicht gut oder es kommt bei mir nicht an.
Ja.
Jetzt muss ich mal, habe ich mir da ein bisschen was anderes überlegt, ein anderes, was ich jetzt ausprobiere. Ja.
Hoffentlich ist der Zuhörer und Zuschauer jetzt nicht irgendwie verwirrt, weil eigentlich sprechen wir jetzt von der Sonne und vom Sonnenvitamin und aber gleichzeitig auch irgendwie von einer Nahrungsergänzung. Fangen wir erstmal an, um das vielleicht ein bisschen aufzuklären. Also zum einen ist schon mal der erste Irrtum, dass ja von einem Vitamin gesprochen wird und dabei ist es ja kein klassisches Vitamin, sondern im Prinzip ein fettlösliches Hormon.
Genau.
Und die meisten Menschen assoziieren es wirklich also mit Gesundheit der Knochen und mit dem Kalziumspiegel und haben das aber nicht so richtig auf dem Schirm, sage ich mal, heutzutage. Weil viele halt dann auch meinen, okay, warum soll ich das denn irgendwie über die Ernährung aufnehmen oder ergänzen, wenn ich bin ja so oft in der Sonne. Aber auch das ist ein Trugschluss, weil da werden natürlich viele Fehler gemacht. Ne?
Vielleicht überhaupt fangen wir mal bei der Bildung an.
Noch
weil
besser,
ich denke, eben du hast schon gesagt, Vitamin D ist ein Hormon eigentlich. Ja? Also es schaut aus wie ein Hormon. Und wir können es selber bilden, genau, und zwar in der Haut aus Cholesterin und der UVB-Einstrahlung. Und da fängt es eben schon an. Wir wissen also, wir brauchen die Sonneneinstrahlung. Und jetzt haben wir da Probleme, dass wir einerseits zu wenig in der Sonne sind, denn es wird zwar behauptet, 30 Minuten am Tag würden reichen, aber nur wirklich im Sommer, wenn zur Mittagszeit, wenn ich draußen bin, 30 Minuten, dann mag das so sein. Aber im meisten Zeit des Jahres ist die Sonne so flach von der Sonneneinstrahlung her.
Ja.
Also es hängt mit dem Winkel ab, vom Winkel ab, dass wir nicht ausreichend Vitamin D produzieren.
Genau, und sogar dann von der Uhrzeit, also dann gerade auch im Sommer und so ist dann zwischen 10 Uhr und 16 Uhr ist dann die optimale Zeit dafür. Da steht, ist der Winkel genau auch optimal.
Genau.
Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, das über die Sonne dann aufzunehmen, weil beispielsweise kann man das auch über eine, sage ich mal, naturbelassene Ernährung machen, aber so viel essen könnte man gar nicht, um
Ist
seinen
schwer.
Vitamin D-Bedarf aufzunehmen. Also gute Quellen wären dann zum Beispiel Kaltwasserfische und dann halt auch Makrele, Lachs, Hering beispielsweise, aber auch Eier und Pilze und natürlich Fleisch von Tieren, die draußen leben. Aber das ist wirklich, da müsste man wirklich kiloweise dann auch davon essen, um überhaupt irgendwas spüren zu können. Und deswegen ist es dann eventuell auch dann notwendig, wie du ja auch gesagt hast, dass du ein Nahrungsergänzungsmittel halt zu dir genommen hast
Genau,
dann.
weil wir können, also selbst wenn wir uns bemühen, wir sind, können einfach nicht mehr so
Ja.
viele Stunden in der Sonne verbringen, draußen
Ja.
verbringen. Deswegen kommt man eigentlich meiner
Ja.
Meinung nach um eine um Nahrungsergänzungsmittel da fast nicht herum.
Genau, und wenn wir jetzt mal nur mal ganz kurz auf die Steinzeit eingehen, dann ist es natürlich so gewesen, dass die Menschen damals keine Sonnenschutzcreme hatten, die natürlich dann UV-Strahlung nicht durchlässt. Die hatten auch nicht, sage ich mal, im Sommer so viele Anziehsachen an wie wir oder haben sich viel in Gebäuden aufgehalten wie wir, sondern die waren viel draußen in der Natur. Das bedeutet, im Sommer haben sie ihren Vitamin D-Spiegel aufgefüllt und auch die Speicher, weil der Körper hat ja auch Speicher, die Speicher aufgefüllt, um dann im Winter genug gespeichert zu haben, um den Winter quasi dann
Genau.
mit einem gesunden Spiegel halt auch vollbringen zu können. Weil gerade im Winter war das dann halt nicht mehr möglich mit der Sonne. Und das ist halt etwas, was wir heutzutage nicht mehr so haben. Genau diesen Zustand. Und deswegen sind wir da, wo wir gerade stehen in unserer Zivilisation, ne, mit all den
Genau.
Problemen.
Ja. Und vor allem, eben wenn man sich jetzt anschaut, wofür ist Vitamin D überhaupt gut oder wofür brauchen wir das? Ich meine, was den meisten eigentlich bekannt ist, ist, dass es wichtig ist für den Knochenstoffwechsel. Man kennt von früher noch die Rachitis als Erkrankung, wo sich oder Knochen sich verformt. Das war auch, glaube ich, ganz, man kennt es wirklich so aus den aus der industriellen Revolutionszeit, England, wo die Kinder auch oft ja unter furchtbaren Bedingungen halt arbeiten mussten untertags, wo auch sehr viel Luftverschmutzung war, wo man ja so die Bilder von London vor sich hat, wo alles im Rauch versinkt praktisch. Also Rachitis war ein massives Problem. Und das ist eben gegeben durch den Vitamin D-Mangel. Also Calciumaufnahme, Calciumstoffwechsel, auch Calciumabsorption aus dem Darm wird alles durch Vitamin D geleitet. Aber wir brauchen für gesunde Knochen jetzt nicht nur Vitamin D, sondern auch Vitamin K2 dazu. Und das natürlich mit dem ausreichend Kalzium, obwohl mir kommt vor, dass Kalzium ein bisschen überbewertet wird und die anderen Vitamine wie D3 und K2 dann ein bisschen unterschätzt werden. Weil nur Kalzium alleine ohne die anderen Vitamine kann dann nicht in die Knochen gelangen und lagert sich eher. Irgendwo wird dann in Gefäßen oder in Zellwänden abgelagert, wo es eigentlich nichts verloren hat.
Ja, und auch gut, also es ist auch so, dass im gesamten Körper Vitamin D-Rezeptoren existieren und zum Beispiel auch im zentralen Nervensystem und auch Enzyme im Gehirn sind im Prinzip abhängig davon und überhaupt ist es extrem wichtig, dass dieses Zusammenspiel von vielen Prozessen im Körper abhängig ist in der Qualität davon, wie der Vitamin D-Spiegel halt auch im Körper reguliert ist. Und das Krasse daran ist natürlich, dass man jetzt so einen Vitamin D-Spiegel, dafür braucht man viele Wochen, wenn nicht Monate, um den wieder in Schwung zu kriegen und vernünftig auch aufzufüllen. Das heißt, das ist kein Job von, ich mache mal 2 Wochen Extremsupplementierung und höre danach damit auf, sondern das ist wirklich dann auch regelmäßige Einnahme und regelmäßiges Kümmern, um den
Genau.
Spiegel wieder aufzufüllen.
Ja. Und so wie du sagst, eben jetzt weiß man, dass im ganzen Körper Vitamin D-Rezeptoren sind. Und damit ist auch klar, dass Vitamin D eben, oder es wird einfach langsam klar, dass Vitamin D nicht nur rein für die Knochen da ist und wichtig ist, sondern wir sehen zum Beispiel Auswirkungen auf den Blutdruck. Wir sehen da auf jeden Fall einen Zusammenhang mit Krebsmortalität, also mit der Sterblichkeitsrate, dass die abhängig ist auch vom Vitamin D-Status. Vermutlich hat es damit auch was mit dem Immunsystem zu tun, mit solchen Abläufen im Körper. Das heißt, nicht unbedingt, dass man jetzt Krebs von Vitamin D-Mangel bekommt, aber es tritt gemeinsam auf und es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt, mit Vitamin D, den Vitamin D-Status zu heben. Ja.
Und es ist auch weit verbreitet, also der Mangel ist eher die Regel als die Ausnahme.
Genau, der Mangel ist auf jeden Fall die Regel. Erst letztens hat jemand erzählt, dass der sehr viel in Südafrika arbeitet, so überrascht war, dass selbst dort, also die weiße Bevölkerung, einen Vitamin D-Mangel hat.
Ui.
Weil die nur drinnen sind, natürlich.
Verstehe. Wie ist das eigentlich dann mit den Grenzwerten? Da hast du doch sicherlich auch was, ne?
Die Information war die, dass, also es ist grundsätzlich, kann es wohl in Nanogramm pro Milliliter angegeben werden oder im Nanomol pro Liter. Also das muss man dann schauen, wie es auf dem Test angegeben ist.
Ja.
Aber prinzipiell sagt man, dass alles unter 20 ist mangelhaft. Von Nanogramm pro Milliliter spreche ich jetzt. Ja. Unter 20, bei Nanomol pro Liter unter 50.
Okay.
Dann so wieder Nanogramm pro Milliliter, 20 bis 30 ist so Graubereich.
Ja.
Und ab 30 sagt man, ist gut. Obwohl wir wissen, ob das jetzt wirklich ausreichend ist, wird noch debattiert.
Ja.
Aber eher, also es wird, die Leute, die sich sehr viel damit beschäftigen, wie der Professor Spitz und der Herr Uwe Gröber, sagen eher so zwischen 50 und 60 Nanogramm pro Milliliter ist etwas, was man als Wert anstreben sollte.
Ja.
Ja. Man muss vielleicht nicht gleich 100 oder 120 haben, wie das jetzt in den USA teilweise promotet wird, aber so zwischen 50 und 60 scheint ein gutes Level zu sein. Ja,
und da werden sich jetzt viele fragen, die davon vielleicht nicht so viel Ahnung haben, wie finden die das für sich selbst jetzt heraus? Und da kann ich jetzt ans Herz legen, beispielsweise man kann zum Arzt gehen und da übers Blut dann im Prinzip Vitamin D mit testen lassen. Und für gesetzlich Versicherte ist es meistens so, dass die das halt selber bezahlen müssen. Und ich habe damals mal nachgefragt und bei mir hätte das zum Beispiel 40 Euro gekostet, das bei meinem Arzt machen zu lassen. Und ansonsten weiß ich aber auch, dass es mittlerweile auf dem ganz normalen Markt, also jetzt fernab von der Medizin, so Kits gibt, so Testkits, die man sich bestellen kann. Dann macht man das halt zu Hause selber und schickt das dann wieder ein zu dem Hersteller und der schickt einen dann am Ende nach einer gewissen Zeit schickt er einem dann die Werte zu.
Genau.
Ja,
also in Österreich ist es so, dass das einmal im Jahr eigentlich von der Krankenkasse bezahlt wird.
Aha, okay.
Zumindest von der gewerblichen Krankenkasse ist es dabei. Und sonst würde ich sagen, die 40 Euro kann man sich vielleicht mal leisten.
Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Einmal und weniger essen gehen, einmal weniger Pasta essen gehen oder Pizza.
Einmal nicht essen gehen und lieber zu Hause kochen, was eh gescheiter ist.
Ja,
und schon hat man das drinnen und man weiß einmal, was der Status ist. Und dann ist natürlich sinnvoll, dass ich, wenn ich supplementiere, so nach 2 Monaten noch einmal messe und schaue, tut sich überhaupt was. Weil dann sonst kann es einem wie mir gehen und ich supplementiere. Aber eigentlich kommt es irgendwie nicht an, aus irgendeinem Grund. Ja? Und das ist einfach so. Und vielleicht grundsätzlich wird die Menge an Vitamin D in diesen Präparaten eigentlich in internationalen Einheiten angegeben. Mhm. Ja, also mit
IE ist das dann abgekürzt.
Ja, IE ist es abgekürzt. Und da sollte man schon so 2000 internationale Einheiten pro Tag zu sich nehmen.
Ja.
Und ich habe jetzt gesehen, sie haben präsentiert auch bei der Konferenz, dass auch 4000 internationale Einheiten für Schwangere als sicher gelten.
Ja. Ja? Ich nehme 5000 ein, schon seit mehreren Jahren, also pro Tag. Also im Prinzip, das ist das, was ich... Das war, glaube ich, sogar der Dr. Jörg Spitz, der Professor Dr. Jörg Spitz, wenn ich jetzt mal korrekt sein will, sagen wir es mal, weil wenn er zuguckt, dass er sagt, nicht, dass der Pavel mich hier irgendwie schlechter darstellen lässt, als ich bin.
Weglässt.
Und wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, der hat dann halt auch mal so gesagt, ja, hier, 4, 5.000 IE pro Tag sind schon vernünftig, das kann man schon machen. Und wenn man anfängt, dann kann man auch ruhig die Anfangsphase mal viel höher gehen. Man kann dann auch einfach mal mit 10.000 anfangen, die ersten 10 Tage oder so.
Ja.
Ich habe nämlich extra mal nachgeschaut und da gab es zum Beispiel mal, hat sich mal jemals, also da kam raus, dass zum Beispiel eine langfristige Überdosierung von täglich 10.000 IE über einen Zeitraum von 5 Monaten nicht toxisch war.
Okay.
Ja. Und erst höhere Dosen gehen mit Vitamin-D-Spiegeln über 150, was ist das jetzt, Mikrogramm pro Liter einher. Und dann kann es Probleme geben und so. Aber in dem Bereich ist man dann eigentlich nicht unterwegs normalerweise. Ja. Ja, und auf jeden Fall denke ich mal, dass man sich da nicht in irgendwelche gefährliche Regionen befördern kann. Also, und auch wenn man das immer wieder mal nachmessen lässt, dann ist man auf der sicheren Seite. Ich glaube eher, dass es gefährlich ist, nicht zu ergänzen, anstatt umgekehrt. Und jetzt muss ich auch sagen, jetzt gerade bei mir in der Familie ist es so, da machen sich immer mal einige schlau bei mir und meiner Frau und fragen, ja, was können sie denn dann noch so nehmen? Und das Traurige ist eigentlich, dass wir Vitamin D empfohlen haben und dann auch, die sich das bestellt haben, die Herrschaften, und uns dann gefragt haben, wie viel die denn jetzt nehmen sollen. Und da haben wir denen genau diese Ratschläge gegeben und dann auf einmal haben wir gesagt, nee, machen wir nicht und so. Wir haben gelesen, dass 300 internationale Einheiten ausreichen und so weiter. Und die wollen nicht, trauen sich einfach nicht, mehr zu sich zu nehmen. Und dann ist es eigentlich so, dass es verpufft. Das bedeutet eigentlich, dass sie sich dann das Geld sparen können und es auch gar nicht nehmen können, weil da fast gar nichts ankommen wird. Und denen kann man auch nicht sagen, ja, dann nehmt jetzt einfach mal die 10-fache Menge oder 20-fache mal am Anfang. Also, und das ist halt die andere Sache. Die Menschen heutzutage haben Angst vor Dingen, wo es nicht notwendig ist, aber fürchten sich nicht vor Dingen, wo sie vielleicht besser Angst haben sollten.
Genau,
zum Beispiel mit dem Thema Diabetes, Blutzucker, da wird so lapidar umgegangen mit, und man kann ja Insulin spritzen und das machen sie auch und so und machen sich da gar keine Gedanken, dass sie da irgendwelches Insulin spritzen müssen, aber so ein paar Pillchen einzuschmeißen, die vielleicht noch helfen könnten und so, das ist irgendwie ein großes Problem.
Genau, Alter. Da wird auch, also einerseits ist auch sehr viel Unwissenheit bei den Ärzten und wird auch Angst gemacht, aber wie du eben gesagt hast, es gibt genügend Studien, die zeigen, dass es extrem schwer ist, eine Toxizität von Vitamin D zu haben und man muss schon viele Monate Megadosen zu sich nehmen, weil was eben die Leute vergessen ist, dass wenn ich es ganz normal oral aufnehme, landet es einmal in der Leber und da wird einmal viel ausgefiltert. Das heißt, ich muss einfach eine gewisse Menge, eine Anflutung machen sozusagen, damit einfach überhaupt irgendwas durchkommt. Ja. Und dann, wenn ich andere Probleme habe, kann sein, dass überhaupt nicht gut aufgenommen wird. Ja. Also da gibt es einfach verschiedene Arten, wie man es geben kann, was natürlich immer wichtig ist, weil es ist ein fettlösliches Vitamin, dass wir es zusammen mit Fett aufnehmen auch. Ja. Also so Tabletten, wo kein Fett dabei ist, sind immer schwierig.
Ja.
Deswegen, also meine Erfahrung, was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass das Allerbeste wäre, sogar liposomal, das heißt in einer Emulsion aufzunehmen, weil dann wird es direkt im Mundraum über die Schleimhäute aufgenommen.
Das ist das Optimum.
Damit umgehe ich den Magen, ich umgehe die Leber, es wird direkt in die, und damit hat man eigentlich oft die besten Erfolge.
Genau, ja gut, der einzige Nachteil halt für die Leute ist dann wahrscheinlich der Preis und so, weil das kostet natürlich auch ein bisschen was.
Ja, aber dafür kommt es auch wirklich an.
Genau, aber halt ich meine, ein gutes Präparat kostet halt Geld und wenn man sich, damit kann man sich halt was Gutes tun, anstatt mit der mit der fettigen, transfettigen Pizza, die man dann irgendwie Freitagabend isst. Und und das andere ist, wenn ich jetzt nochmal so überlege, so jetzt kommt ja bald der Sommer und was sind so jetzt die Top 3 Tipps, die wir jetzt dem Zuhörer und Zuschauer geben können? Was kann er sofort tun? Und also meine 3 Tipps wären eigentlich, sowieso als erstes mal vielleicht einfach mal den Stand messen zu lassen und zu gucken, habe ich einen Mangel und wie groß ist der? Dann mein zweiter Tipp wäre dann auf jeden Fall, Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen. Und der dritte Tipp ist wirklich im Sommer mal rausgehen im Badehöschen zu einer Zeit zwischen 10 und 16 Uhr ohne Sonnencreme und sich dann natürlich nicht stundenlang da irgendwie einen Sonnenbrand einzuholen, weil das ist wieder schlecht für die Haut, weil die Haut ist ein Organ, wir wollen die nicht verbrennen, wir wollen die nicht unter Stress setzen, sondern wirklich nur 10 bis 20 Minuten wirklich mal dem ganzen Körper die Möglichkeit geben, auch mal der Haut Sonne aufzunehmen. Und noch ein kleiner Tipp dazu, man kann sich auch ganz gut mit beispielsweise mit Kokosfett, hat auch so einen leichten UV-Schutz und ein paar andere Öle gibt es da, die man, also die man halt auch essen würde, sich in den Salat machen würde, mit denen kann man sich einschmieren. Das mache ich immer im Sommer und damit hat man schon einen ganz guten Schutz und verhindert dann auch den Sonnenbrand in der kurzen Zeit, wo man dann halt
Ja.
auch mal draußen ist. Und ich denke, das sind so die Takeaways, so die ich immer auch hatte, auch von allen Veranstaltungen, die der Professor Dr. Jörg Spitz gemacht hat.
Ja, also da kann ich mich nur anschließen. Auf das hin würde ich sofort unterschreiben, diese Tipps. Auch eben gerade da dem Hauttyp entsprechend in die Sonne gehen und eben keine Sonnencreme verwenden. Vor allem, also immer unter der Voraussetzung, ich kann mich zurückziehen. Wenn ich natürlich eine Wanderung am Berg mache, wo null
Ja,
Schatten ist
das
und
ist
ich
klar,
5 Stunden in der prallen Sonne rummarschiere, dann bitte nehmt euch eine
ja.
Sonnencreme und setzt euch
Und
was
einen Hut
auf,
und so
ja, und Hut
weiter,
und Schutz für Nacken und all
ja.
diese Sachen, ja.
Man kann auch genug Sonne im Schatten dann ja auch aufnehmen und so.
Also
Man kann
da
und dann,
natürlich,
ja.
und wie du sagst, Sonnenbrand. Das Verbrennen der Haut ist natürlich schlecht.
Ja.
Aber erstens langsam die Haut an die Sonne gewöhnen. Wir kennen das alle, dass man am Anfang vom Sommer viel eher Sonnenbrand bekommt, als wenn es jetzt schon länger Sommer ist. Also langsam die Haut an Sonne gewöhnen, in die Sonne gehen ohne Sonnencreme, weil die Sonnencreme verhindert ja wieder genau, blockt ja wieder genau die UVB-Strahlung, genau die Strahlung, die wir
Ja.
brauchen, um Vitamin D zu machen. Also kontraproduktiv, ja. Und grundsätzlich, weil ja auch immer die Angst vor dem Hautkrebs sehr groß ist, es war erst jetzt im 2016 im Journal of Internal Medicine, also dem Journal der Internisten sozusagen, ja, ist eine schwedische Studie, die sich angeschaut haben, Sonnenexposition und wie schaut es mit dem Überleben aus? Also wie ist das die Lebenserwartung?
Ja.
Und prinzipiell sieht man, ist positiv korreliert. Also die Leute, die sich mehr der Sonne aussetzen, leben länger. Ja?
Ja.
Was schon verbunden ist, ist verbrennende Haut mit Hautkrebs. Ja?
Ja.
Aber wenn man sich vernünftig mit der Sonne aussetzt, ist es positiv und man braucht da keine Angst
Ja.
vor Hautkrebs haben. Das
Und
möchte
diese
ich
ganzen
nochmal
schönen
anmerken.
Präparate sind auch nicht die gesündesten, die man sich auf die Haut schmiert. Weil
Ja.
ihr, lieber Zuschauer und Zuhörer, denkt immer daran, die Haut ist ein Organ und alles, was du da drauf schmierst, wird aufgenommen und landet in deinem Körper drin.
Genau.
Das heißt, meine Regel ist schon seit Jahren, es kommt nichts auf die Haut, was ich auch nicht essen würde im Prinzip. Und das heißt, auf meine Haut kommen dann irgendwelche Öle, die man auch in sich in Salat macht oder mit denen man brät oder so. Das ist okay, aber diese ganzen Chemikalien und so weiter sind eigentlich ein No-Go.
Genau. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich
Finde
sagen.
ich auch, ja.
Ein Schlussplädoyer. Ja, wir haben jetzt irrsinnig viel Infos über Vitamin D weitergegeben. Ich hoffe, es war was dabei, was du noch nicht gekannt hast, lieber Zuschauer oder Zuhörer. Ich denke, also wir werden natürlich wie immer in den Shownotes zu Produkten oder Büchern verlinken, die wir interessant finden, wo man weiter lesen kann zu dem Thema. Vitamin D ist ganz wichtig. Und falls du jemanden kennst, der da vielleicht profitieren kann von dem Wissen, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge weiterempfiehlst und auch das nächste Mal wieder dabei bist.
Ja, würde mich auch freuen. Viel Spaß in der Sonne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.